Porno ist ein Riesenmarkt und ein Riesengeschäft. 12% aller Websites sind Porno-Websites. 25% aller Suchanfragen bei Suchmaschinen drehen sich um Porno. 35% aller Downloads sind Porno-Downloads. Wir leben dank Internet auf jeden Fall in einer Porno-Boom-Zeit. Aber Porno gibt es schon länger, viel länger. Sven Lewandowski ist Soziologe, forscht zu Sexualität und Pornografie an der Leibniz-Universität Hannover und kann uns etwas zur Geschichte der Pornografie erzählen. Meine Frage an Sven Lewandowski: Wenn wir die Geschichte der Pornografie nachzeichnen möchten, wo fangen wir an? Ich erinnere mich zum Beispiel an römische Fresken mit sehr, sehr detaillierten sexuellen Darstellungen. Ist das schon Pornografie?
Also sicherlich nicht im modernen Sinne, weil es ist sozusagen Erotika, da würde ich das nennen, Darstellungen, die sich ganz klassisch an eine spezifische Oberschicht wenden. Während die moderne Pornografie zeigt sich ja gerade durchaus, dass sie anonym für einen Massenmarkt produziert wird. Insofern könnte man sagen, die Geschichte der Pornografie beginnt eigentlich erst mit der Frühmoderne und schlägt dann erst richtig durch, so etwa um 1750.
Und wodurch schlägt sie durch? Was für Änderungen gab es dann da, dass sie da aufkommt?
Ja, es sind zunächst mal ganz simpel technische Änderungen. Also ein wesentlicher Aspekt dafür ist natürlich die Durchsetzung des Buchdrucks und die Alphabetisierung der breiten Bevölkerungsschichten. Also da tritt sozusagen die Pornografie oder die Darstellung des Sexuellen aus den stillen Kämmerchen der Sammler heraus und schafft sich ein Massenpublikum. Übrigens wird genau an dem Punkt auch Pornografie zu einem sozialen Problem, weil man dann nämlich entdecken zu Beginn, dass diese sexuellen Darstellungen Menschen in die Hände fallen könnten, die, wie man damals so schön formulierte, nicht standesgemäß wären, also sozusagen gefährdete Personen. Da dachte man zunächst an Männer, sozusagen aus der Unterschicht, die damit nicht verantwortungsvoll umgehen könnten, dann an Frauen und heutzutage denkt man eben an Kinder.
Wie sah denn das früher aus? Sie haben vom stillen Kämmerlein geredet, in dem Pornografie konsumiert wird, wird es ja auch immer noch. Durch die Medienfotografie und so wurde dann quasi ein Handel mit Pornografie möglich, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Der besteht eigentlich schon so Mitte des 18. Jahrhunderts, dann natürlich mit gedruckter Pornografie, also Pornografie zum Lesen. Und das ist ja der entscheidende Vorteil von Schrift und Buchdruck, eben später wie von Fotografie. Man kann es sozusagen im stillen Kämmerchen allein betrachten. Also man braucht niemanden, der es einem erzählt, der es einem vorliest oder ähnliches, sondern man kann, wie man im Englischen so schön sagte damals, es sind Bücher, die man mit einer Hand liest.
Ja, verstehe. Wie lange?
Die allerdings übrigens historisch gesehen ein Problem haben, weil die Bücher meist ihren Besitzer nicht überleben.
Das heißt, die dann nicht weitergegeben werden und dass man nicht gut zu ihnen forschen kann.
Man liest sie und wirft sie ins Feuer.
Dann gab es ja die Fotografie und später den Film, Erfindung, die wahrscheinlich dann ziemlich schnell auch von Pornokonsumenten und Pornoproduzenten genutzt wurden. Wie lange hat das gedauert, bis Porno auch auf Film und Fotografie zu kriegen war?
Gar nicht. Also es ging unheimlich schnell. Was damit zu tun hat, dass eigentlich jedes neue Medium oder jedes neue Massenmedium tritt mit dem impliziten Versprechen an, den Zugang zu Pornografie oder Sexualität zu ermöglichen. Das kann man sehen, der Buchdruck hat man befürchtet, dass jetzt unzüchtige Schriften, wie es damals so hieß, verbreitet werden. Bei Fotografie ganz ähnlicher Diskurs. Oder denken Sie an so Sachen wie Videorekorder für daheim. Also die Durchsetzungsweise des VHS-Formats hängt ganz wesentlich davon ab, dass die Pornoindustrie auf dieses Format gesetzt hat.
Also das heißt, nochmal im Klartext, das heißt tatsächlich, also die Videos haben sich durchgesetzt dank Pornografie?
Der Standard.
Der Standard VHS.
VHS.
Es gab noch Betamax, der dann nicht, ja.
Genau, also im Prinzip, aber es hat man ja auch beim Privatfernsehen, wiederholt sich genau das Gleiche. Die treten auch in ein Versprechen an, wir zeigen Sport und Sex. Bei Internet genau das Gleiche. Wieder die Fantasie, Zugriff auf Sexualität und die gleichzeitige Befürchtung. Wobei, was Sie bei diesen Mediengenres schön beobachten können, die Diskurse darum wiederholen sich. Also dieser Diskurs, den wir heutzutage über die Gefährlichkeit des Internets haben und Pornografieverbreitung, hatte man in Amerika Ende des späten 19. Jahrhunderts ganz ähnlich, allerdings damals mit dem Postsystem, das ja auch dazu dienen würde, unzüchtige Schriften zu verbreiten. Also auch da diese Wiederholung. Jedes neue Mediengenre bringt sozusagen, verspricht einen Zugang zur Sexualität und weckt gleichzeitig die Befürchtung, dass jetzt unkontrollierter Zugang ermöglicht würde.
Herr Lewandowski, Soziologe an der Leibniz-Universität Hannover, forscht zu Sexualität und Pornografie. Wir sprechen über die Geschichte der Pornografie. Wir haben jetzt über die Medien gesprochen und dass die Pornografie bei der Verbreitung und dem Durchsetzen dieser Medien zum Teil eine prägende Rolle gespielt hat. Schauen wir uns mal ein bisschen die Ästhetik an und ja, die Verbreitung der Pornografie. Wann wurde denn Porno wirklich zum Massenmarkt?
Etwa Mitte des 18. Jahrhunderts. beginnen so die ersten wirklich Schriften, die was Neues bringen, also nicht nur alte Erotika nacherzählen, also ganz bedeutend von John Cleland, Fanny Hill und später natürlich Marquis de Sade. Wobei, was da sehr interessant ist an diesem Phänomen, wo sie sagen, Pornografie plötzlich zum Massenmarkt wird im 19. Jahrhundert, das ist genau der Punkt, an dem die moderne Sexualität erfunden wird. Also diese Vorstellung, Sexualität ist nicht nur irgendein geschlechtlicher Akt.
Zur Fortpflanzung?
Ja, also das ist ja noch keine Sexualität im modernen Sinne. Also überhaupt der Begriff Sexualität taucht so Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Interessanterweise Sexualität der Pflanzen. Und dieser Begriff verbreitet sich dann mit einer gewissen Geschwindigkeit des 19. Jahrhunderts durch und lädt sich mit all dem auf, was wir heute damit verbinden. Nämlich so Sachen wie sexuelle Identität. Im sexuellen Begehren zeigt sich Identität, umgekehrt drängt Identität, dieses Begehren nach außen zu tragen, in Praktiken umzusetzen. Also Sexualität ist offensichtlich, oder geschlechtliches Handeln ist nicht mehr bedeutungslos. Und da in die Zeit entstehen auch all jene Identitätsformen, die wir heute als völlig normal ansehen. Homosexualität, Heterosexualität, Sadomasochismus und so weiter. Das sind ursprünglich alles psychiatrische Kategorien. Und die reflektieren sich natürlich auch in der Pornografie. Insofern trägt Pornografie dazu bei, unsere moderne Vorstellung von Sexualität zu prägen.
Wenn man so in die jüngere Geschichte zurückschaut im 20. Jahrhundert, dann bleibt mir in Erinnerung, dass es da in den 70er Jahren eine Zeit gab, in denen mit Schulmädchenreport und ähnlichen Dingen, naja, das war dann nicht Pornografie wahrscheinlich in ihrer eigentlichen Definition, aber sowas wie sexuelle Darstellung irgendwie schick wurde. Stimmt das? War das so?
Definitiv. Also Schulmädchenreport ist ja noch die harmlose Variante davon. Also speziell frühe 70er in den USA tauchen ja so Pornos-Klassiker auf, oder heutiges sagen würde man sagen, Klassik Deep Throat Behind the Green Door oder sowas.
Also die ersten großen Werke der Pornografie sozusagen.
Ich würde nicht sagen, es sind die ersten großen Werke, sondern es sind die ersten großen Pornoproduktionen, die es in die Normalkinos geschafft haben und es auch geschafft haben, im Feuilleton besprochen zu werden. Also wo sie sagen, Pornografie zum ersten Mal es geschafft hat, aus dieser Schmuddelecke rauszukommen und einen Massenmarkt zu erobern, und zwar einen legitimen Massenmarkt. Deep Throat war ein Film, über den man wirklich öffentlich sprechen konnte, auf Partys oder sowas, was man heutzutage kaum mehr machen könnte. Also es setzte in den 70er Jahren so eine allgemeine Liberalisierungswelle ein. Also Ende der 60er Jahre wird in Dänemark Pornografie freigegeben, Mitte, Ende der 70er Jahre in Deutschland. Also freigegeben, muss man immer dran denken, freigegeben heißt ab 18 und Werbeverbot.
Und eben in Geschäften, die gut abgeschirmt sind, hinter Vorhängen versteckt und so weiter.
Also dass Jugendliche keinen Zugang haben. Wobei ausgeschlossen bleiben natürlich weiterhin, damals haben wir aufgeteilt zwischen weicher und harter Pornografie, nicht zu verwechseln mit Hardcore und Softcore natürlich.
Also meine, harte Pornografie ist die verbotene Pornografie, ne?
Damals nach dem Strafgesetzbuch war das, also was heute einzeln aufgeführt im Strafgesetzbuch, Gewaltpornografie, Kinderpornografie, Pornografie mit Tieren, das ist und bleibt verboten.
Wo wir schon bei Verboten sind, immer wieder wird ja diskutiert, brauchen wir Pornos oder sollte es Pornos überhaupt geben? Wenn ich jetzt so höre, was Sie so erzählt haben, dass die Pornos so einen Einfluss auch auf technische Entwicklung oder das Durchsetzen von technischen Medienformaten hatten und so weiter und so fort, ist wahrscheinlich die Frage, ob es Pornos geben sollte oder nicht, obsolet, weil es sie immer geben wird, oder?
Ja, einerseits aus diesem Grund, zum andererseits finde ich, die Frage ist falsch gestellt. Also mein zentraler Ansatz ist, weil auch in meinem neuen Buch ausgeführt werden wird, einfach der Ansatz muss sein, wenn man Pornografie analysieren will, wissenschaftlich, muss der Ansatz sein, es gibt Pornografie. Während die Frage, ob es Pornografie geben soll oder ob sie gefährlich ist oder sonst was, verstellt den Blick auf das Genre. Und das ist, glaube ich, ein Großteil aller Analysen zur Pornografie leidet genau unter dem Problem, dass immer implizit die Frage mitspielt, soll es das geben, soll es das geben, soll es das geben. Aber man muss mal jetzt auch noch an den Punkt ansetzen, es gibt es, also muss man sich mit beschäftigen.
Und die Moral erstmal ausklammern.
Wenn ich Moral predigen will, ich möchte es nicht zu zynisch sagen, kann ich in die Kirche gehen, aber in Wissenschaft hat Moral halt nichts zu suchen.
Sven Lewandowski, Soziologe an der Leibniz-Uni Hannover zur Geschichte der Pornografie. Und auch wenn er sagt, wissenschaftlich sollte man Pornografie ohne Moral betrachten, wir beschäftigen uns gleich mit diesem, mit dem moralischen Aspekt in Medien. Stellen wir Ihnen eine Feministin vor, die die Gewalttätigkeit und Frauenverachtung in Pornos für Männer scharf kritisiert. Aber statt gegen Pornos vorzugehen, dreht sie selber welche. Humanistische Pornos.